Inken und Alo.
Ja, die haben deine Themen.
Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid und Lust habt, uns zuzuhören. Knapp noch die Kurve gekriegt, so fast.
Gerade noch.
Na, wie geht's dir?
Bei uns ist Ostermontag. Wir nehmen heute einen Tag früher auf als sonst,
ja,
weil wir ja ein langes Wochenende haben und Osterferien sozusagen.
Ja, das ist, was ist das für ein Unterton? Findest du, wir arbeiten ein bisschen viel für Ostern?
Okay, oder? Man muss schon zugeben, dass wir im Prinzip kein Ostern richtig haben. Also doch, wir haben gestern,
im Garten,
gestern, richtig, haben wir
mit strahlendem Sonnenschein
Eier gesucht, stimmt.
Eier gesucht.
Und wir haben auch einen langen Spaziergang gemacht,
ja,
am Samstag.
Ja.
Aber ansonsten haben wir auch viel gearbeitet.
Ja, eigentlich nur.
Ja, ja. Deshalb habe ich, ich wusste ja, dass das so wird und habe dann Donnerstag, glaube ich, oder Freitag, weiß ich nicht genau, ein Reel geteilt von einer Creatorin, Wunderland heißt sie.
Das war witzig, ja.
Die gesagt hat, ja, ich will auf gar keinen Fall einen 9-to-5-Job haben, sondern ich möchte die 163
Stunden, die ich pro Woche arbeite, frei verteilen können.
Flexibel sein.
Ja.
Ja, Menschen, die nicht selbstständig sind, die können das häufig nicht nachvollziehen und ich kann es auch total verstehen. Und man muss auch sagen, nächstes Wochenende und übernächstes Wochenende sind wir sehr entspannt. Ich bin nächstes Wochenende in Berlin und das Wochenende danach haben wir sogar ein verlängertes Wochenende und haben da frei. Mhm. Insofern kann man sich jetzt auch nicht, man darf jetzt nicht, auch nicht rumjammern.
Nein.
Aber es hat dich schon doll genervt.
Ja, du bist ja immer ein bisschen besser mit der Perspektive. Ja, wir arbeiten jetzt aber dafür in 2 Wochen.
Mhm.
Und ich bin ja immer mehr im Jetzt. So.
Mhm.
Ja, seize the moment.
Ja,
so,
also, ist
lebe
klar.
Den Augenblick.
Jetzt ist Mist.
Jetzt ist Scheiße.
Ja, aber es lag ein bisschen daran, dass du hast gedreht.
Ja.
Und es lag ein bisschen daran, dass das eigentlich nicht so geplant war. Und
ja,
das aber nicht,
irgendwie.
Genau, nicht richtig hingehauen hat vorher und du ja im Dabara warst und deshalb das mit dem Timing so ein bisschen sich verschoben hat. Und so ist das halt.
So ist es halt.
Ja. Ja. Und außerdem beantworten wir auch ganz viele Fragen auf Instagram.
Ja.
Und das ist natürlich auch was, das ist total selbst gewählt.
Ja, müssten wir nicht, bringt aber Bock.
Genau. Und
aber
machen wir auch seit 5 Jahren über Ostern, deshalb kann man sich jetzt auch wirklich eigentlich nicht beschweren.
So
fertig jetzt.
Hm.
Ist jetzt fertig mit dem
Beschweren. Also insofern, ihr habt hoffentlich schöne Ostern gehabt. Punkt.
So. Ja.
Oder so.
Ja, herrlich.
Ja.
Worüber sprechen wir heute?
Du hast gesagt irgendwas so mit, ich bin doof und keiner mag mich. So
grob. Ah, das war das.
Ja.
Ja, eigentlich ist es eine Folge, die nicht so ist wie die anderen, weil sie nicht so ein Abfeuern ist von Wissen. Von Expertise. Haben wir ja auch schon einige andere Folgen gehabt, wo das nicht so war.
Mhm.
Aber wir haben eben drüber gesprochen und dann habe ich festgestellt, dass Frauen denken ja beim Reden. Und mir hilft es immer sehr, diese Themen mit dir zu besprechen, was wir auch tun, was viele über uns nicht wissen. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon häufiger mal gesagt haben. Aber manchmal sagen Menschen, hat Alu dir das nicht erzählt? Und dann sage ich, nee, hat er nicht, weil die Zeit, die wir haben, besprechen wir wirklich viel inhaltliche Themen.
Ja.
Also irgendwie über unsere Arbeit oder über Prozesse und so weiter. Und
so Kopf und Körper oder irgendwie so. Also im Ernst jetzt.
Ja. Ja. Recht wenig darüber, was so Alltägliches passiert, muss man sagen.
Ja.
Ja. Also, genau, und dieser Gedanke, den weiß ich auch, dass ich den schon angerissen habe häufiger mal und jetzt wollte ich mit dir drüber sprechen. Und du hattest schon in unserem Vorgespräch eben, was tatsächlich nicht so lange ging wie sonst, weil ich dachte, dass wir das dann einfach aufnehmen können,
okay,
und die Menschen zuhören können.
Ja.
da hattest du schon ein, zwei sehr kluge Gedanken. Also es gibt zwei Dinge, die mir immer wieder auffallen in Coachings und genau, die ich mir nicht so ganz richtig erklären kann. Und das eine ist, dass ich noch nie jemandem begegnet bin. Natürlich ist es irgendwie ein Filter, Leute, die zu mir ins Coaching kommen, klar, und so, ja, ist schon klar. Aber auch im Privaten kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da ständig Leute habe, die sagen, ich bin richtig cool. Ich bin das vorn, ich mache alles richtig.
Ich bin gut, so wie ich bin.
Ich bin gut, so wie ich bin.
Ich bin genug. Was denn?
Kennst du, jetzt mal ganz im Ernst, kennst du Menschen, die das von sich sagen? Natürlich, wenn man
Menschen,
mit denen da sitzt, dann sagen die das nicht.
Nee, aber ich kenne Menschen, die einem das Glauben machen wollen.
Also ja,
ich
das ein paar, zählt nicht.
Ein paar Typen sozusagen, also wirklich nur Typen, die versuchen einem das zu suggerieren. Und je öfter sie es sagen, umso weniger glaubt man es natürlich.
Ja. Nee, das ist ja ein Gefühl.
Genau, und dann noch gepaart mit den entsprechenden Statussymbolen und so weiter. So.
Nee,
so,
ja, von denen rede ich nicht.
Die nicht?
Nee, die
sondern
nicht.
Sondern jeder, mit dem man sozusagen ernsthaft sich unterhält, okay, auf gar keinen Fall.
Ja, also und nicht nur unterhält, sondern wo man das fühlt. Also wenn ja, man das reingeht in das Gespräch oder wenn man in der Präsenz dieser Person ist oder wenn man, genau, also wenn man mit der im gleichen Raum ist oder so, dass man denkt, die strahlt eine Energie aus, dass die gut ist mit sich, was ja bedeutet, dass ziemlich wahrscheinlich sich das auch verteilt. Also wenn jemand vor mir steht, der zu 100% in sich ruht, dann fühle ich das. Weil
how would you know?
Ja, weil evolutionär, Bindungskreislauf, würde ich ja da andocken, weil die Person authentisch ist und ich erfühle, dass es mir Sicherheit und Stabilität gibt, mich mit ihr zu binden.
Ja.
Richtig?
Ja.
So müsste. Genau.
Ja.
Wie du mich anguckst.
Nee, du redest über deine fachinternen Sachen, so als wäre es wirklich normal. Und ich hoppe so ein bisschen hinterher und bin so, ja, okay, habe ich gerade verstanden. Aber das ist für dich ja jetzt gerade der Startpunkt, wo du sagst, okay, das ist die Baseline und jetzt let's talk.
Ja.
So, okay, warte mal.
Okay.
Okay, ja, in einem funktionierenden Bindungskreislauf mit einer vollständig psychisch gesunden Person müsste man das direkt fühlen, dass diejenige so ist. Und du sagst, die habe ich aber noch nicht getroffen. Und ich auch nicht.
Ja, also wenn ich drüber nachdenke, ist das...
Ich fasse ja nur zusammen. Was?
Ja, voll, aber das ist ja eigentlich weird.
Das ist total weird, ja.
Weil theoretisch müsste es ja so sein, wenn das die Baseline ist, also in der Theorie ist das die Baseline, dann müsste es das ja geben.
Ja. Ist aber nicht so.
Ist irgendwie nicht so.
Und jetzt nicht nur im Filter von deinem Coaching, ja.
Ja, und es ist ja im Gegenteil, also es ist ja vollkommen, also es ist, je länger ich darüber nachdenke, desto absurder wird es, weil wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wo Menschen Sicherheit und Stabilität empfinden, ist das ja auf jeden Fall nicht da, wo Personen sind, die authentisch Bindung anbieten, sondern wenn ich jetzt über, weiß ich nicht, rechtsextreme Parteien spreche und Menschen mir angucke, die da sprechen, die sind ja nicht zu 100% bei sich, sondern die erfüllen ja irgendein Narrativ und bla 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 und die Menschen docken trotzdem an.
Ja, nee. Okay, aber das ist jetzt ein Argument für oder gegen oder was?
Weiß ich nicht, ist mir gerade aufgefallen.
Okay, das ist ein stimmiges System, aber eine Gruppe unglücklicher Menschen, die sich gegenseitig verstärken.
Ja, irgendwie so.
Okay.
Also, weiß ich nicht, gut. Also, ja, finde ich trotzdem irgendwie gerade komisch. Gut, egal. Also, auf jeden Fall, wenn ich so darüber nachdenke und du auch, dann gibt es irgendwie keine Menschen, die dieses Gefühl wahrhaftig ausstrahlen.
Ja.
Also ich erlebe das im Coaching, dass Leute zu mir sagen, also KundInnen zu mir sagen, die und die Person, ich glaube, die hat es im Griff oder ich glaube, die ist bei sich oder ich glaube, die kann das alles viel besser oder die fühlt sich genug. Irgendwie sowas. Im Familiensystem.
Ja, okay.
Weiß ich nicht. Meine Schwester fühlt sich mehr. Oder meine Freundin fühlt sich mehr. Oder
Also wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir kennen Menschen, die glauben, dass sie Menschen kennen, die vielleicht genug sind.
Ja, und wenn wir,
aber näher ran kommen wir nicht.
Genau, aber wenn wir da einsteigen, ja, dann stimmt das nie.
Okay. Ja, okay. Kann ja irgendwie nicht sein. Was ist das für ein System?
Ja, das ist doch irgendwie ein komisches System, oder nicht?
Ja. Ja gut, also ein Gedanke, den ich eben hatte, ist, dass es halt, wenn wir jetzt evolutionär gucken, also es ist ja so, dass
aber warte, entschuldige, warte, bevor du das sagst. Aber das Hauptding ist,
ja,
dass wenn Menschen zu mir kommen, immer auch dieses, ich bin nicht gut genug oder so wie ich bin, ist es nicht gut oder ja, ich müsste mich verändern oder mein Mindset müsste dringend mal anders werden oder ich müsste es einfach mal anders empfinden.
Ja.
Oder so?
Ja, so liebevoll sich Sex gegenüber.
Ja, aber das ist ja allen gemein.
Ja.
Also alle empfinden, dass sie nicht gut genug sind. Alle empfinden, dass so wie sie sind, es nicht richtig ist.
Ja.
Und nicht nur in meiner Coaching-Blase, sondern auch wenn ich andere Leute, wenn ich jetzt mein ganzes Leben betrachte.
Ja, klar.
Was ja bedeutet, dass an diesem Marketing-Narrativ irgendwas nicht stimmen kann.
Nach dem Motto, wir können den Zustand erreichen, wo wir da sitzen und sagen, alles ist gut.
Wir sind genug.
Ah.
Ist ja das. Du okay, musst daran arbeiten, also dieser ganze Kram mit den Glaubenssätzen,
ja,
und was man da verändern muss und so weiter.
Was ist denn, wenn man einfach mal annimmt, dass das stimmt? Wir sind einfach nicht genug.
Ja, also es würde auf jeden Fall mehr ja, das würde auf mehr helfen. Ja, vor allen Dingen, was heißt denn genug?
Genau, was heißt denn hier genug?
Was ist denn überhaupt genug? Ja. Was heißt denn das Wort genug?
Ja.
Genug für was oder genug für wen oder genug für welche Tätigkeit oder genug für, ja, hä?
Also das ist so kann, wie im Training, ich wäre gerne ein bisschen fitter. So,
genau.
What the fuck ist ein bisschen fitter.
Aber es kann nicht sein, dass 100% der Menschen fühlen, ja, dass sie nicht genug sind, aber,
ja,
auch denken, dass alle Menschen um sie rum genug sind.
Ja, das macht gar keinen Sinn.
Das macht einfach gar keinen Sinn.
Nee.
Und ich habe wirklich, glaube ich, jetzt, wenn man, weiß ich nicht, die letzten 7, 8 Jahre zusammenzählt,
ja,
das sind wirklich viele Menschen,
und
wo ich
jetzt
einen Deep Dive gemacht habe und das auch in Frage gestellt habe und so weiter.
Und das sind jetzt auch nicht ein Haufen erfolgloser Tu-nicht-Gute sozusagen, sondern
die gibt es sowieso
nicht. Die gibt es sowieso nicht, sondern
Tu-nicht-Gute. Hallo, wirklich, 18. Jahrhundert. Nee, die gibt es nicht. Das ist Quatsch.
Ja.
Nein, es ist Quatsch. Das heißt, es muss ja so sein, und das war der Grund, warum ich diese Folge machen wollte oder das mit dir, vor allen Dingen das mit dir besprechen. Wenn ich jetzt also annehme, dass alle Menschen denken, dass sie nicht genug sind, mhm, und glauben, dass alle anderen Menschen aber genug sind, mhm, was auch immer genug ist, mhm, dann muss das eine Funktion haben.
Ja.
Dann muss das so sein, dass das evolutionsbiologisch einen Sinn macht, mhm, und dass wir aufhören können, diesen Scheiß mit den Glaubenssätzen, mhm, vor uns herzutragen, weil wir teilweise, weiß ich nicht, ich habe Menschen vor mir sitzen, die 10, 20 Jahre lang versuchen, ihre Glaubenssätze zu reframen und zu rephrasen und zu keine Ahnung was für eine Scheiße. Ja, weil am Ende ja immer dabei rauskommt, hinter jedem Glaubenssatz steckt ja dahinter und dahinter und dahinter. Am Ende ist es, ich bin nicht gut. Ich bin so, wie ich bin,
nicht gut. Die Glaubenssätze sind nur Ausformulierungen dessen.
Genau, ich bin zu dick, ich bin zu doof, ich bin zu bla, ich bin zu...
Ja.
Also es ist ja immer eine Form von, so wie ich bin, ist es nicht gut oder nicht genug. Und die Kopplung, die wir machen, mhm, die nämlich heißt, das liegt daran, dass meine Eltern bla, mhm, dass in meiner Erziehung bla, dass, mhm, in meiner Kindheit bla. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich das nicht...
Ja, ja, klar. Ich als Frau habe gelernt, ich als
genau,
bla
ich will
habe
das
gelernt.
Über, genau, ich will das gar nicht...
Nee, nee.
Ich will das nicht abwerten, aber ja, ja, so ist ja das System,
ja,
im Moment.
Ja.
Das heißt, ich bin als Individuum dafür zuständig, ich muss das jetzt suchen und dann muss ich das aufdenken und dann muss ich das aufklären. Mhm. Aber es ist eine Endlosschleife. Es ist nicht machbar. Ich kann das nicht auflösen. Und wenn ich denke, dass ich es aufgelöst habe, dann poppt es in einer anderen Form wieder auf. Mhm. Also muss es das ist meine These, ist nicht wissenschaftlich belegt und it's very anecdotal. Und ja, ich bin irgendwie, habe nicht, weiß ich nicht, das
ist Anna. Ja, aber wieso? Das ist unsere Meinung. Wir sind ja jetzt keine.
Ja, okay. Muss es so sein, dass das zur menschlichen Struktur dazugehört, weil es irgendeine Funktion bedient? Ja. Und jetzt kommst du.
Ja, genau. Also das ist ja, wenn man so argumentiert, ist es eher logisch sozusagen, weil wir sind ganz sicher die Nachkommen von denjenigen, die, wenn man das jetzt auf Angst überträgt zum Beispiel, die übervorsichtig waren. Wir sind ganz sicher nicht die Nachkommen von dem Trottel, der sich mit dem Speer vor einen Mammut gestellt hat, sondern von demjenigen, der auf 300 Meter Entfernung gesehen hat, da ist was Großes, Haariges. Run. Mhm. Das ist der, der überlebt hat. Und derjenige, der Angst vor Spinnen hat, ist der, derjenige überlebt hat, weil irgendwann kam nämlich doch mal eine Giftige. So, und das heißt, wir sind die Nachkommen von den Übervorsichtigen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Zufriedenheit ist ja kein Evolutionskriterium sozusagen. Es geht darum, erwachsen zu werden, fruchtbar zu sein und dann möglichst viele Nachkommen zu schaffen.
Ja.
Und derjenige, der Zufriedenheit erreicht, der hat ja keinen Grund zu hasseln und sich anzustrengen und noch was zu überlegen und noch was zu überlegen, noch was zu überlegen oder aber auch als Machtdemonstration, wenn ich jetzt bei Mann-Frau bleibe,
mehr Frauen zu schwängern.
Mehr Frauen zu schwängern, ja. Also weil er sich unzufrieden fühlt, ja. Macht er das.
Ja.
Und so zeugt er eine Menge Nachkommen.
Ja.
Also Zufriedenheit ist ja nichts, was dazu führt, dass man einen großen evolutionären Pool nach sich zieht.
Ja.
Im Gegenteil quasi.
Ja. Ja, Glück und Erfüllung würde bedeuten, es ist super, so wie es ist.
So wie es ist, was soll ich ändern?
Läuft und dann doch. Kommt irgendwie die Flut und dann habe ich es nicht gemerkt, oder?
Ja, oder er ist ja einfach nur zufrieden mit sich. Er muss ja dann nicht viel machen in dem Sinne. Also das ist ja nichts, was einen großen Genpool nach sich zieht. Einfach nicht.
Ja.
Also das
ist heißt, der Gedanke von, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug, wie ich bin oder so, wie ich bin, ist verkehrt.
Ja, kann 50.000 Jahre alt sein oder 1 Million, weil das dasjenige ist, was zu vielen Nachkommen führt. Ich muss besser, ich muss doller, ich muss größere Hörner haben, ich muss dickere Muskeln haben, ich muss mehr Geld haben, ich muss bla bla bla, um was? Ja.
Ja, vielleicht ist das so. Wir sind da was Großem auf der Spur.
Ist das so? Ich weiß nicht, ich habe bei solchen Gedanken immer auch, wahrscheinlich hat das schon mal jemand gedacht. So, aber
bestimmt.
Gut, wahrscheinlich.
Das hat bestimmt schon mal jemand gedacht. Aber mich macht das auf jeden Fall wahnsinnig und deshalb ist es was, worüber ich, würde ich sagen, das letzte Jahr so wahnsinnig viel drüber nachgedacht habe, also schon die letzten Jahre immer, aber es irgendwann spitzt es sich so zu, finde ich das im Training wahrscheinlich auch so, dass wenn du so zum 100 Trilliardensten Mal an diesen Punkt kommst und mit Menschen arbeitest, dass du dann sagst, okay, es muss anders sein. Weil wenn ich, natürlich ist es so, dass aus Coach-Perspektive, wenn ich 10 Leute nebeneinander stehen habe, 20 Leute da stehen habe,
völlig unterschiedlichen Konstellationen,
50, 100.
Ja.
Und alles ist anders, sozusagen. Und es läuft immer wieder darauf hinaus, natürlich in verschiedenen Formen. Also es ist jetzt super vereinfacht.
Ja gut, aber am Ende steht, ich bin nicht genug. So, ja, okay, toll.
Genau, weil wenn du sozusagen dahinter guckst, weil vorne an ist halt, häufig Körperbild oder nicht genug Geld. Genau, das sind so Themen, die so vorne anstehen. Aber wenn du dann einsteigst und tiefer und tiefer und tiefer gehst, dann ist das am Ende ja immer dieses Gefühl von, ich muss mich verändern, etwas an meiner Struktur verändern. Und da ich überzeugt davon bin, dass bis ich nicht meine Struktur akzeptiert habe, so wie sie ist, ich auf gar keinen Fall etwas verändern kann. Also ich kann nicht anfangen mit dem Verändern. Was ich machen kann, ist, ich kann losgehen und sagen, ich muss das kennenlernen, ich muss mich kennenlernen, ich muss verstehen, wie ich funktioniere. Und ich muss das akzeptieren. Das sind alles so Wörter, die wirklich überhaupt nicht tiefgreifend genug sind. Aber ich muss mich so nehmen, wie ich bin.
Ja.
Und wenn ich das wirklich erfühle in der Tiefe, das dauert meistens leider Jahre, dann habe ich die Möglichkeit oder sozusagen mit dem 100%igen Annehmen von dem, was ich bin, entsteht die Veränderung. aus dem heraus entsteht die Veränderung.
Ja.
Ich glaube, es ist ehrlich gesagt ähnlich wie im Training.
Natürlich, total.
Ja.
Klar, ist 1:1.
Weil?
Naja, es ist vor allen Dingen jetzt in der anfänglichen Zuschreibung, ist es, wenn ich jetzt bei Menschen gucke und die sagen, ich habe wahnsinnig viel Stress, dann sagen die, wenn ich sage, warum denn? Ja, Job und, keine Ahnung, Partnerschaft, egal, irgendwas. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, okay, pass auf, ich sage dir noch 8 Gründe, warum du Stress hast, es liegt auch an deinem Gleichgewicht, an deiner Optik, deiner Stabilität, deiner bla, dann kann man da ja einsteigen. Mhm. Und deswegen ist dieses, ich bin nicht genug, so ein auf gewisse Weise unsinniger Platzhalter für alles. Mhm. Weißt du, das ist der Satz, den müssen wir auseinandernehmen. Das kann nicht sein. Genug für was, für wen, für wie, was heißt hier genug? So. Das heißt also, wenn man da reingeht und das dann auseinandernimmt, dann gibt es Mittel und Wege und am Ende ist dann im Training ist oft so, dass, keine Ahnung, der Job vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, aber die Beziehung doch oder wie auch immer. Man kann dann anfangen zu differenzieren, weil man ja vorher alles den beiden Sachen zuschreiben muss, die man erkennt. Und bei ich bin nicht genug ist es so, ja, der Satz geht immer.
Ja.
Den kannst du immer sagen. Mhm. Und warum? Ja, weil meine Eltern. So, ja, das geht auch immer.
Ja.
Aber warte mal eben. Ich glaube, dass das ein Sammelbecken ist für noch viel mehr sozusagen.
Ja, und was natürlich wichtig ist zu sagen, ist dass das in keinster Weise, oh mein Gott, schmälern soll, wenn Menschen traumatische, gewaltvolle Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Das ist wichtig, glaube ich, nochmal zu sagen und zu differenzieren. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl von der inneren Struktur von ich bin nicht gut genug immer da ist, unabhängig davon, wie meine Kindheit verlaufen ist. Das kommt on top, sozusagen.
Klar.
Und dann bist du bei dem zweiten Punkt, weil zu 99% ist es ja so, dass das, was wir heute lernen und gerade so Instagram, hier weiß ich nicht, ChatGPT-Kram, sagt dann, ja, das liegt sozusagen, die Ursache liegt in meiner Kindheit oder in meiner Ursprungsfamilie. Ja. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, ich bin, weiß ich nicht, zu faul und zu blablabla. Das haben die. Und dann ist ja wieder die Frage, wie kann es sein, dass 100% der Eltern, ja, es ist jetzt sehr pauschaliert, ich verstehe es, aber so, dass 100% der Eltern, die nur das Beste wollen für ihr Kind, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber jetzt nur für meinen, 100% der Eltern wollen das Beste für ihr Kind und tun und sagen Dinge, die dazu führen, dass das Kind das Leben lang das Gefühl hat, dass es nicht gut genug ist.
Genau, Ticken unwahrscheinlich irgendwie, ne?
Das ist irgendwie ein Ticken unwahrscheinlich.
Ja.
Und dann komme ich zu dieser zweiten Beobachtung, die ich aber, also die du vorhin sozusagen gelinkt hast, weil für mich waren es zwei unabhängige Beobachtungen.
Ja.
Jetzt kommt noch mal kurz Theorie. Habe ich es schon mal irgendwo beschrieben? Kommunikationsquadrat Schulz von Thun.
Ja.
Kommunikationsquadrat bedeutet, jede Aussage, die ich tätige, hat 4 Ebenen. Der hat das nachher noch komplizierter gemacht mit Ohren und so weiter. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also, Sachebene ist, ich sage, in der Küche steht Abwasch. Zu dir.
Aha.
Du hörst meinen Appell, mach den Abwasch. Du hörst, was ich über mich selber sage, Selbstkundgabe. Ich habe keinen Bock oder ich kann dir sagen, was zu tun ist. Oder
nee, das ist Beziehung.
Ich kann dir sagen, was zu tun ist, ist Beziehung, stimmt. Selbstkundgabe ist.
Mich nervt das.
So.
4 Ebenen.
Richtig. Und Beziehungsebene ist, ich kann dir sagen, was zu tun ist.
Ja, 4 Ebenen, weil die Sachebene, mach den Abwasch, gibt es auch noch.
Mach den Abwasch.
Ja.
Nee, ich habe nur gesagt, es steht Abwasch in der Küche, das ist die Sachebene.
Ach so, ja, okay.
Ja, okay.
Ja.
So. Wenn ich dieses Beispiel mache, wenn ich mit jemandem arbeite, dann kann ich starte ich immer mit einem Satz, wo es ist, dass die Person nicht spricht, sondern hört. Jemand anders sagt was und ich höre diese Ebenen.
Ja.
Und dann sagt die Person, ja genau, stimmt. Und dann sagt die sowas oder der sowas und dann denkt der, dass er mir sagen kann, was zu tun ist. Wenn ich ein zweites Beispiel nehme und das Ganze umdrehe und meiner Person, also die bei mir im Coaching sitzt, erkläre, dass ein Satz, den sie oder er sagt, auch diese drei Ebenen
dann
hat.
Dann sagt die Person, habe ich nicht gesagt.
Das habe ich nicht gesagt, das habe ich aber so nicht gemeint. Aber das ist so nicht.
Ja.
In 100% der Fälle. Was bedeutet, dass wir alle den ganzen Tag rumlaufen,
ja,
und das Gefühl haben, dass wenn wir sprechen, die Beziehungsebene nicht durchkommt.
Ja.
Dass wir uns verstecken können.
Ja.
Dass wir,
ja,
je nachdem, wie wir das sagen, ich habe das, die Antwort ist dann, ich habe das aber ganz nett gesagt.
Ja.
Und wir nicht akzeptieren, dass das, was Herr Schulz von Thun da beschrieben hat, ist, dass in der Art und Weise, wie wir sprechen, etwas mitschwingt, was unser Gehirn evolutionsbiologisch gelernt hat,
ja,
und wir deshalb darauf reagieren. Wir fühlen uns also verletzt.
Dazu normalerweise, alle wissen alles, sozusagen. Das,
genau,
heißt, alle hören und sagen immer alle Ebenen.
Ja,
ja.
Ob ich das will oder nicht.
Ja.
Wenn ich jemanden scheiße finde, wird derjenige wissen, dass ich ihn scheiße
beim
finde.
Beim ersten Satz.
Ob ich das will oder nicht,
ja.
Punkt.
Ja.
Also kann ich versuchen, so nah wie möglich an mein Gefühl ranzugehen und, ja, so zu sprechen,
ja,
weil sich das dann für die andere Person konkurrent
anfühlt. Also es hört sich authentischer, es hört sich besser für die andere Person an, wenn ich authentisch spreche und im Prinzip klar mache, wie scheiße ich ihn finde, als wenn ich es versuche zu kaschieren, weil das ist auch noch drüber stellen, dadurch, dass ich...
Beleidigend.
Genau, dadurch, dass ich kaschieren...
Ja.
Überhaupt glaube, kaschieren zu können.
Ja.
Aha.
Im Jobkontext werde ich das dann oft gefragt, dann kann man versuchen, und das hast du witzigerweise vor 15 Jahren, das finde ich total abgefahren, schon bevor wir da jemals eingestiegen sind in diese Themen, immer gesagt, bei, wenn du TrainerInnen geschult hast, suche dir etwas, wenn du eins zu eins mit einer Person arbeitest, was du wirklich gerne magst an der Person.
Das halte ich auch für eine super wichtige Regel überhaupt, nicht nur als,
ja,
Trainer, aber ja.
Ja, genau. Ja, genau.
Warum würde ich mich auf das konzentrieren, was ich doof finde? Was soll das?
Genau, aber weil ich dann authentischer sprechen kann und, ja, viel besser mit der Person arbeiten kann.
Ja.
Und das ist was, was man schon auch machen kann, weil man dann natürlich in Frage stellen kann, warum finde ich die Person scheiße?
Ja.
Aber man muss es halt bearbeiten.
Ja.
Aber das ist eine nächste Beobachtung. Warum ist es so, dass wir, wenn wir sprechen, immer davon ausgehen, dass das nicht sichtbar ist.
Ja.
Aber wenn wir hören, wir immer dieses Gefühl haben von, ja genau, ich habe ja gehört, er hat gesagt, er liebt mich nicht, ja, mehr. Und,
hat auch gesagt. Das heißt also, man erkennt sozusagen die eigene Opferschaft,
ja,
mühelos an,
ja,
aber die Täterschaft nicht.
Genau. Genau.
Aha.
Aber ist auch was, was alle Menschen gleich haben.
Ja. Ja, klar.
Also, was ist der Sinn?
Warum
bleibt in der Evolution übrig, dass ich nicht erkenne, wenn ich spreche,
ja,
was da passiert? Und dann kommen wir wieder zurück zu den alle Eltern,
ja,
erziehen ihre Kinder, obwohl sie das Beste wollen.
Ja.
Nur in dem, was sie sagen, so, dass am Ende dabei rauskommt, ich bin nicht gut genug.
Ja gut, aber das ist ja das, was zusammenpasst. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, jemand erkennt seine Täterschaft im Sprechen nicht an, dann führt es ja auf jeden Fall dazu, dass er seinen Kindern sagt, wie scheiße sie sind, ohne dass er es selber checkt.
Ja.
Das macht ja nur so noch Sinn auf gewisse,
ja,
Weise.
Aber crazy, warum?
Ja.
Warum bleibt das übrig?
Ja. Ui, ich habe jetzt langsam ein bisschen die Sorge, dass wir in der Folge nur Fragen aufwerfen und am Ende...
keine Antwort geben.
Ich sehe jetzt hier noch nicht so den Silberschweif am Horizont. Hast du den schon irgendwie da?
Nein, ich habe keinen Silberschweif. Nee.
Okay. Nee, ja.
Aber ich finde es okay, die Frage offen stehen zu lassen, weil ich finde, dass das auf jeden Fall was ist, worüber man nachdenken muss.
Klar. Naja, also dieser Mechanismus von, das ist ja mit Splitter und Balken und so, ne? Also, habe ich nicht gesagt, versus, ich habe genau gehört, was du gemeint hast, das ist ja schon was, womit man arbeiten kann.
Ja, genau. Und dass man auf jeden Fall, also erstmal ist es eine Entlastung, finde ich. Also es ist eine Entlastung zu sagen, okay, Inken hat gesagt, alle Leute denken, dass sie nicht gut genug sind. Vielleicht gehe ich mal mit dem Gedanken.
Mich da auch einzureihen, oder?
Ja, es wäre ja okay zu sagen, okay,
wenn alle
die
so irgendwie sind,
gesagt, die hat ja genug Leute gesehen, da wird sie schon recht haben.
Klar.
Dann mache ich das.
Wir
dann
kämpfen
ich
alle
mal los.
Den gleichen Kampf hier, ja klar, und gucken mal. Ja,
aber dann gehe ich mal los und sage, okay, vielleicht muss ich gar nicht nach Ursachen suchen und vielleicht muss ich mich gar nicht damit beschäftigen. Wir reden jetzt von keine diagnostizierten, nichts Pathologisches, Traumata, bla. So bla bla, genau, sondern so einfach. Für normale Menschen, die dann sagen, ja, vielleicht ist das so, vielleicht gibt es einen biologischen Grund dafür, dass mein Gehirn so denkt.
Ja.
Genauso wie mein Gehirn Angst produziert, wenn ich etwas Neues machen will, weil es zu viel Kapazität verbraucht und so weiter. Ja. Vielleicht ist das einfach ein Gedanke. Wir gehen jetzt mal mit dem Gedanken, alle, ist jetzt mein Appell an euch, wir gehen jetzt mal mit dem Gedanken und sagen, wir denken alle, dass wir nicht gut genug sind.
Ja.
Und das hat den Grund, damit wir weiter auf der Jagd sind, damit wir uns
und
weiter...
alle gehen damit irgendwie anders rum. Und wenn man das im Kopf hat, dann kann man die Leute sich angucken und sagen, aha, so machst du das also. Interessant.
Ja.
Ja.
Ja, und vielleicht bedeutet es auch, dass ich mich weniger abwerten muss.
Mich selber, vielleicht auch den anderen weniger abwerten, weil wenn man manchmal Leute sieht, wo man denkt, was machst du da eigentlich, du Arsch? Und dann zu sagen, naja gut, okay, so gehst du damit um. Also, vielleicht hilft das ja auch.
Ja, und auf jeden Fall hilft es, diese Schleife von, die, weiß ich nicht, Instagram-Gurus haben gesagt, wir müssen...
zu dir selber finden.
Ja, genau, und alle die Glaubenssätze auflösen. Hm. Vielleicht müssen wir das gar nicht. Vielleicht
aber meine Instagram-Gurus würden sagen, du musst einfach sehr, sehr erfolgreich sein, dann bist du glücklich. Wenn du genug Geld hast, dann läuft das.
Okay, und der zweite Appell ist, es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass wir alle nicht wirklich anerkennen wollen, dass wenn wir sprechen, weil unser Ego uns sagt, dass wir so schlau sind, dass wenn wir sprechen, das immer durchscheint, was wir eigentlich fühlen. Und je näher wir an dem sprechen, was wir fühlen, desto besser ist es für die andere Person, es zu verdauen und anzunehmen. Und das gilt für Kinder, das gilt für Partner, das gilt für Mitarbeitende, das gilt für Freunde.
Es ist ja schon so, wenn man merkt, derjenige macht gerade eine kalkulierte Aussage, der sagt mir das jetzt zu.
Ja.
Es gibt wenig Dinge, wo ich so schnell dicht mache.
Ja.
Das ist so am Arsch.
Ja, ja. Ja, aber also viel schlimmer ist es, also was mir wichtiger ist, ist, wie gesagt, das ist wieder die Opferschaft. Viel wichtiger ist mir die Täterschaft. Wenn du sprichst, dann scheint durch...
Genau, das war jetzt mein Versuch, mir klarzumachen, dass das bei mir auch nicht klappt.
Ja.
Genau, im Sinne von, also wenn mich das so aufregt bei anderen, was ich möglicherweise, also ich meine von mir, wahrscheinlich meinen das alle von sich, dass ich das erkenne, wenn jemand sozusagen so strategisch glaubt, dosieren zu können, aber alle erkennen es, insofern können sich so. Insofern kann ich mir ja das umdrehen und sagen, okay, wenn es eh alle erkennen, brauche ich es auch nicht groß versuchen, sozusagen.
Ja.
Ja.
Und wenn man das macht, dann ist es super hilfreich. Da kann man ruhig ein bisschen schwarz-weiß gehen. Da muss man nicht so viele Nuancen reinbringen mit sich selber. Und kann ruhig ein bisschen schwarz-weiß denken. Und wenn ich mit jemandem zu tun habe, den ich richtig, richtig blöd finde, weil die Person mich verletzt hat oder ich das Gefühl habe, dass sie versucht, mich zu manipulieren oder bla 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 bla, einmal kurz checken, innehalten, den letzten Satz, den man zu dieser Person gesagt hat, aufschreiben, auf dem Zettel, Sachebene.
Ja.
Ja, ich weiß, dass du ja immer zuerst an den Router willst. Ich wollte gerade sagen Kopierer und dann habe ich gedacht,
Kopierer.
1900,
wann war das?
Genau, braucht man irgendwie nicht mehr. Also ich weiß ja, dass du immer zuerst an die Kaffeemaschine willst oder keine Ahnung was. Und dann das auseinandernehmen. Ja, ich verstehe, dass das eine Reaktion ist auf irgendetwas, weil man schon verletzt ist.
Ja, aber trotzdem.
Aber in jedem Satz, den man sagt, spielt das eine Rolle und ich bin dann Teil dieses Systems und dann befüttere ich das. Und
also mir hilft der andere. Mir hilft dein Alle wissen alles. So, ich brauche nicht drumherum reden, es macht keinen Sinn. Er weiß sowieso, was ich sagen will.
Ja.
Also,
Sie auf auch.
Aber ich habe jetzt gerade mit ihm geredet, deswegen.
Ach so.
Das war zum Beispiel.
Ja.
Okay. Wollen wir die Ebene mal auseinandernehmen?
Findest du, das sind jetzt zu viele Fragen? Finde ich gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Einfach nur das, den Mechanismus zur Kenntnis nehmen, ist total wertvoll.
Ja. Und das gilt für. Das ist noch der letzte Satz, den ich dazu sagen muss, und dann machen wir Fragen. Im Moment ist es ja so, dass es so eine Tendenz gibt, von der viel zu gewaltvollen Erziehung, die es ja noch bis in die, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre gab, so eine Reaktion nennt sich bedürfnisorientiert erziehen.
Ja.
Und das ist eine total gute Sache und da hat sich irgendjemand oder viele Menschen bestimmt richtig viele Gedanken drüber gemacht. Das Problem ist, dass interpretiert wird, dass bedürfnisorientiert bedeutet, nur die Bedürfnisse des Kindes.
Ja.
Und bedürfnisorientiert ursprünglich bedeutet das nicht und es macht auch gar keinen Sinn, bedürfnisorientiert zu interpretieren als nur die Bedürfnisse des Kindes, weil es dazu führt, dass der Bindungskreislauf gestört wird.
Ja.
Und da ist das so ein krasses Beispiel. Wenn ich nur die Bedürfnisse des Kindes sehe und die ganze Zeit über meine Grenzen gehe, völlig gestresst bin, nicht mehr schlafe, nicht mehr esse, weil das Kind, weil ich nur noch die Bedürfnisse des Kindes sehe und nicht mehr meine eigenen, dann wird das ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis.
Ja.
Weil dieses Kind fühlt, wie abgefuckt ich bin. Wir haben heute irgendwie ein bisschen zu viele Schimpfwörter in dieser Folge, aber okay.
Ja.
Weil das Kind fühlt, was ich fühle, aber eine nicht kohärente Reaktion sieht.
Ja.
Also ich sag ja, das kann ich alles total verstehen und so weiter. Und das Kind macht, weiß ich nicht, keine Ahnung, was schlägt mich und bla und bla.
Ja.
Und das führt dazu, dass ich das Gehirn des Kindes verwirre.
Klar.
Weil es erfühlt, evolutionsbiologisch, dass ich stinksauer bin, nicht mehr kann, zwischen Heulen und Schreien und ich weiß nicht was bin. Und ich reagiere aber mit Sanftheit.
Mhm.
Und das ist nichts, was langfristig eine gute Idee ist.
Ja.
Ich sage nicht, dass man Kinder gewaltvoll erziehen soll oder dass man sie anbrüllen soll oder sie schlagen soll oder sonst irgendwas. Das absolute Gegenteil. Aber es ist super wichtig.
Authentizität vom.
Und zwar
daran lernt das Gehirn ja, wie es geht, sozusagen.
Ja, und an ganz anderer Stelle.
Ja.
Also nicht dann, wenn es zu spät ist, sondern
vorher. Ja, okay, verstehe.
Ich muss, wenn ich mit Kindern spreche, muss ich auch genauso authentisch sein, an meinem Gefühl sein, weil ansonsten kriegt das Kind eine völlig falsche Abspeicherung von Bindungskreislauf und das ist im Laufe des Lebens irgendwann sehr problematisch.
Okay.
Okay. Gut. Fragen. Gut.
Fragen. Ja, dann mal los.
Okay. Liebe Inke, lieber Alu, ich hoffe, das ist der richtige Kanal für meine Frage. Ja.
Ja.
Habe heute eure Jubiläumsfolge gehört und dabei festgestellt, dass ich schon zwei davon jeden Mittwoch höre. Herzlichen...
2 Jahre.
Das verstehe ich. Ach so, 2 Jahre jeden Mittwoch höre. Wie cool.
Ja.
Herzlichen Dank für eure tolle Arbeit. Heute war das Thema Krafttraining. Meine Frage, darf ich denn als Frau mit einer Kaiserschnittnarbe auch nach 9 Jahren schwer heben? Damals wurde mir gesagt, dass ich nach der OP nicht mehr als 3-4 Kilo schwer tragen darf.
Ja, die Anweisung kenne ich ja.
So, jetzt bin ich aber übelst angefixt von eurer Folge, daher die Frage. Vielen Dank euch schon mal, ihr seid einfach toll.
Ja, krass. Also die Anweisung gilt für 6 Wochen ungefähr.
Ja, aber vor allen Dingen, das Kind wiegt ja...
Wie viel wiegt das, genau?
12, nee,
genau. Also 15. Ich meine, bei einer Narbe nach einer OP, ja, da ist es schon so, da gibt es dann halt diese Minilasten, okay,
ja.
So ist es. Und weil einfach die Gefahr ist, dass es aufreißt.
Klar.
Ungefähr 6 Wochen.
Ja.
Und dann nicht mehr. Und dann ist es super dringend und wichtig. Ich meine, du wirst in den letzten 9 Jahren irgendwann mal mehr gehoben haben als diese 5 Kilo. Genau.
Ja, das Kind.
Und es ist eher so, dass ich jetzt denke, okay, wenn du jetzt 9 Jahre unterschwellig versucht hast, Gewicht zu meiden, dann hast du wahrscheinlich ordentlich was aufzuholen. Also es wäre total sinnvoll, die Bauchmuskulatur zu mappen und... also Narben hinterlassen immer Bereiche, die du nicht gut fühlst. Und das heißt also die Bauchmuskulatur mappen und alles Gewebe, Leiste und so weiter gut kontrollieren und dann aufzutrainieren und dann möglichst schnell in richtiges Krafttraining einsteigen. Tippkurs wäre Training mit Zyklus, weil genau da die Bauchsachen für Frauen besonders ausführlich gemacht werden. Also weil ein Frauenbauch ein bisschen schwieriger zu stabilisieren ist als ein Männerbauch. Und dann schwer trainieren.
Und also, dann endlich richtig stark.
Genau. Auf jeden Fall. Okay. Wichtiger Punkt, diese Anweisungen sind wichtig, weil wenn das wieder aufreißt, ist scheiße. Aber wie gesagt, das gilt für ein paar Wochen.
Okay, gut. Und dass du angefixt bist, ist ja cool.
Ja, voll. Let's go.
Richtig gut.
Heben ist Leben.
Okay, 2. Frage. Ich finde, das ist eine unglaubliche Frage.
Ja.
Liebe Inke, lieber Arno, vielen Dank für euren Input. Von der ersten Folge an bin ich dabei und habe bislang keine verpasst.
Cool.
Heute möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, um eine Frage zu stellen, Stichwort Neuroathletik. Schon als Kind habe ich Busfahren nicht gut vertragen und mit Übelkeit reagiert. Das ist heute mit 36 Jahren immer noch so und wird eher schlimmer. Lesen im Auto, Ruckler im Flieger, aber auch bei anderen Bewegungen, wo mein Kopf die Richtung wechselt, beim Yoga, wenn zu viele Wechsel vom Stehen ins nach unten Beugen kommen. Beim Mobility für BWS, wenn man sich am Sitzen nach hinten über einen Medizinball legt und wieder aufrichtet. Mhm. 2 Mal und mir ist kotzschlecht. Und auch bei Übungen wie Burpees, Broadjumps oder Boxjumps.
Krass.
Für mich klingt das sehr nach Neuroathletik, aber ich weiß nicht, welche Übungen die richtigen sind. So, und jetzt kommt's. Habe bereits endlich richtig Gleichgewicht, aber das hat darauf ja keine Auswirkung.
Hä?
Lieber Arno, hast du Tipps?
Hä?
What? Eigentlich hat das alle Auswirkungen darauf.
Müsste aber. Okay, warte, also.
Sie hat nicht geschrieben, ich habe den Kurs gemacht, aber ich glaube, ich glaube, das hat sie gemeint.
Okay, also normalerweise, jemand, der die Geschichte erzählt, wäre meine Antwort endlich richtig Gleichgewicht,
ja.
Tschüss. Ja, also so,
ja.
Weil genau das, was du beschreibst, Kopfbewegung, rauf, runter, Rotation im Auto, das Sippen. Sind einfach die Systeme. So. Das heißt, ich würde dich erstmal nochmal bitten, sei nochmal sicher, dass du sozusagen die Übung auch immer mit einem positiven Assessment gemacht hast. Das heißt also, die Übung einfach durchziehen kann zu schwer oder zu leicht sein und meistens zu schwer. Und wenn du dann nicht sicher bist, dass du wirklich eine positive Wirkung hast, es gibt ja immer diese Tests, wirkt das? Erst wenn du da sicher bist, dass du das wirklich positiv hast, dass die Übung dann in der Intensität machen.
Okay.
So.
Wir machen ja Fragerunde, da war das auch 1-2 Mal so ein Thema. Diese Assessments, also was wir ja wollen mit Neuro ist, dem Gehirn Sicherheit geben.
Genau.
Und nicht die Übung machen.
Genau.
Also wenn ich dieses Assessment, diese Testung, bin ich danach flexibler, habe ich eine größere Range und so weiter und so weiter. Das habe ich, weil das Gehirn sicher ist.
Ja,
das heißt, es geht nicht ohne.
Genau.
Sonst ist es kontraproduktiv. Dann mache ich die Übung, Aber dann ist das Gehirn weiterhin unsicher.
Und ich habe das zum Beispiel jetzt gerade bei jemandem gehabt, der wirklich sehr, sehr fit ist. Also wirklich sehr fit. Und also Profisportler und also wirklich richtig fit. Und mit dem habe ich Gleichgewichtstest gemacht. Und das horizontale Gleichgewicht ist immer wichtig für, ob der Po angeht oder nicht. Sehr viele Menschen haben eine Hemmung im Po. Der Po ist der Vortriebsmuskel. Wenn du keine Beschleunigung messen kannst, horizontal, darfst du den Po nicht anspannen. Ich habe diesen schönen Po nicht anbekommen. Und ich habe wirklich schon sehr leichte, horizontale Gleichgewichtsübungen gemacht. Dann war es okay, es kann nicht sein. Dann habe ich sie noch leichter gemacht und dachte, das kann nicht sein bei einem Profisportler, der sich in alle Richtungen über Kreuz bewegt. Und so. Und so war es aber trotzdem. Ja.
Und ich finde, so klingt das.
Genau.
Weil es so eine lange Geschichte ist.
Ja, ich musste es so unfassbar leicht machen.
Im Sitzen.
Und er hat einen totalen Anfall gekriegt, weil er meint, das kann doch nicht sein. Wenn ich das nicht kann, wie mache ich denn bitte ein Salto auf dem Board, auf dem Wasser mit so, das gibt's doch nicht.
Ja.
Was ist denn das für ein Stress für meinen Körper? Und genau so ist es. Und das ist das eine. Das andere ist, Schwindel hat immer drei Aspekte. Schwindel ist Gleichgewicht, Halswirbelsäule, Auge. Das heißt, die Informationen aus diesen drei Systemen müssen übereinander gebracht werden können oder du hast Schwindel. Mhm. Weshalb ich es immer faszinierend finde, dass es überhaupt Leute gibt, die mal keinen Schwindel haben zwischendrin, weil das sind eine Menge Informationen, die da kommen, aus den Augen, aus dem Hals und aus dem Gleichgewicht sind. Und wenn du die nicht abgleichen kannst, ist hier schwindelig. Das heißt also, es kann sein, aber würde ich jetzt erstmal nicht nachgehen, sondern mach bitte erst nochmal gründlich Gleichgewicht. Es kann aber auch sein, dass das ein HWS-Problem ist oder ein Augenproblem.
HWS wäre nie wieder...
Genau.
Wäre nie wieder Nacken.
Nie wieder Nacken, das heißt
Augen,
da
müsste
noch nicht.
Müsste man
warten.
Müsste man eventuell in die digitale Mitgliedschaft eintreten.
Ja, und abwarten. Ja, aber also nur so vom Ding her, als Test wäre, okay, mach HWS, Training, HWS, Schultergürtel höher und nie wieder Nacken. Und dann könntest du 1-2 Basic-Übungen Augen machen, einfach nur Palming, einfach nur die Augen zuhalten. Und dann mal gucken, ob es ein stark positives Assessment gibt, beziehungsweise selbst in der Situation aktiv die Augen zuhalten und mal gucken, was passiert. Das reicht meist schon, dass du weißt, wo das Problem ist. Denn wenn es so ist, dass du die Augen zum Beispiel nicht synchron führen kannst, kannst du nicht 3D sehen. Wenn du nicht 3D sehen kannst, kannst du dich nicht stabilisieren, bla bla bla.
Das führt jetzt ein bisschen weit.
Aber also nochmal Gleichgewicht. Und dann bitte HWS und Augen nachziehen.
Mhm. Alles klar.
Ja. Juti, dann wünsche ich eine frohe Nach-Osterwoche.
Kurze Woche.
Und bis zum nächsten Mal, kleiner Aussetzer.
Ja.
Okay, also.
Ja, also mich angeguckt, damit ich was sage.
Nee, genau, jetzt, genau. Also ich sage jetzt, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.